Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi2Go-Podcast. Der Podcast für mehr Umsatz, glückliche Mitarbeitende und Erfolgsgeheimnisse aus der Personenbeförderung. Wir sind
Jens Markgraf
und Babette Mahnert und freuen uns richtig, richtig doll auf eine schöne Folge heute mit dir.
Ja, ich bin der Jens und ich bin mit Leib und Seele Taxiunternehmer und ich habe ja eine ganze Menge Autos in Nordhessen am Fahren und beschäftige so ca. 170 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und wir haben heute einen besonderen Gast eingeladen. Wir mussten besonders weit fahren, um ihn zu finden. Und ja, ich würde erstmal an Babette weitergeben. Wen haben wir denn da heute am Start?
Wir sind sogar geflogen, um uns mit ihm zu treffen. Ja. René Borbonus ist Spezialist für Rhetorik und Kommunikation. Top-Manager und Politiker lassen sich von ihm ausbilden und auf schwierige Gespräche vorbereiten. Dank seiner persönlichen Begeisterung wird jedes Thema unterhaltsam, jeder Vortrag ein Erlebnis, jeder Moment kurzweilig. Er begeistert mit Humor und Expertise. Erfolg bedeutet für ihn das Gefühl, in jedem Moment alles gegeben und die Freude an freier Rede und Präsentation geweckt zu haben. Renés Motto ist: Du sollst nicht langweilen. René lebt mit seiner Familie in Mittelfranken. Lieber René, herzlich willkommen heute in unserer Podcast-Folge. Vielen
Super
Dank
gern.
Für deine Zeit.
Sehr gern.
Ja, auch von meiner Seite. Wunderbar, dass du dir Zeit genommen hast und uns hier ein bisschen was über, wie spricht man denn so richtig mit Rhetorik und Kommunikation erzählen wirst. Und da würde ich auch dich gleich mit der ersten Frage konfrontieren wollen. Du bist ja sicherlich schon mal Taxi gefahren und vielleicht gibt es eine besondere Geschichte, die dir auch wirklich in Erinnerung geblieben ist, wo du gesagt hast, boah, Taxi, das ist schon was Besonderes.
Ich habe wahnsinnig viele Taxifahrten hinter mir und in Erinnerung bleiben natürlich immer die, die sehr speziell sind. Also ich hatte eine Taxifahrerin, die mich zu ihr nach Hause gefahren hat, weil sie in Gedanken schon im Feierabend war. Ich hatte einen Taxifahrer, der mich zu der Geburt meines ersten Sohnes gefahren hat. Ich hatte mal einen Taxifahrer, mit dem ich tatsächlich liegen geblieben bin, weil es spiegelglatt war und wir dann mit drei Personen, eine Kollegin, hochschwanger, er und ich, in einem Hotelzimmer, weil es keine mehr gab, übernachtet haben. Aber eine Geschichte, die ist mir sehr in Erinnerung geblieben und die wird euch vielleicht auch interessieren, weil sie dafür gesorgt hat, dass ich über Jahre mit einem sehr bestimmten Taxifahrer zum Teil extrem weite Strecken gefahren bin, ihn sogar mitgenommen habe auf Tour, wenn du so möchtest. Ein ganz normaler Taxifahrer aus Montabaur. Und das ging damit los, dass ich kurze Fahrten hatte vom Büro zum ICE-Bahnhof. Also so eine 5-Euro-Fahrt, wo jeder Taxifahrer so morgens um 4 Uhr sagt, yay, Gott sei Dank habe ich diese Fahrt morgens um 4 Uhr noch bekommen. Und viele lassen sich das ja auch anmerken. Also es gibt in Berlin Taxifahrer, die das auch durchaus sagen auf ihre rustikal herzliche Art. Und Eddie, so heißt es, darf ich auch sagen, der war anders. Der war immer gut gelaunt und war immer gut drauf und fing irgendwann an und hat mir sogar bei so einer 5-Euro-Fahrt auch mit Trinkgeld, dann waren es vielleicht 8 Euro, aber fing dann an, mir Kaffee und sogar Essen mitzubringen, weil er gesagt hat, du kriegst ja jetzt nichts um die Zeit am Bahnhof in Montabaur. Und mit so kleinen Gesten hatte er mich und so ist eine richtige Taxifreundschaft entstanden. Und wie gesagt, ich habe ihn zum Teil wirklich auf so 5-6-tägige Touren dann mitgenommen.
Ja. Und das gab ja auch einen Grund dafür, ne? Weil du gemerkt hast, okay, da ist jemand, der ist anders wie die anderen. Und
Herzlichkeit.
Ja, und er hat das Respekt. Ja auch gelebt und geliebt, genau. Anscheinend. So. Ja. Und das ist das, was Taxi ausmacht. Und das ist auch eine schöne Geschichte, weil ganz oft wird in der Öffentlichkeit natürlich immer das erzählt, was nicht so schön ist für unser Gewerbe. Und deswegen freuen wir uns natürlich gerade auf, du bist ja dann wirklich ein toller, guter Taxikunde. Mit dir kann man auch richtig Umsatz machen. Ob 5 Euro, aber anscheinend auch über weitere Strecken. Und das macht es einfach aus, dass wir diese Menschen, die ja da so viel Energie reinstecken und ja, die Menschen mobil halten, von A nach B bringen, ja, dass da eine ganze Menge Tolles dabei ist.
Ja. Ja.
Welche Eigenschaften sind dir so im Gedächtnis geblieben? Du hast ja jetzt unterschiedliche Erfahrungen auch aufgelistet. Gibt es so Eigenschaften, die dich besonders angesprochen haben, wo du sagst, hey, die dürfte jeder Taxifahrer einfach auch leben, um seine Kundinnen noch glücklicher auch zu machen.
Nee, ich glaube, das sind die Eigenschaften, die wir ohnehin zwischenmenschlich schätzen. Also es hat ganz viel mit Respekt zu tun. Und was ich bei Taxifahrern schön finde, ist so eine Zugewandtheit. Also das fällt ja immer sofort auf. Also ich bin niemand, mit der jetzt in Gespräche verwickelt werden muss unbedingt. Ich bin ein sehr introvertierter Mensch. Ich bin auch sehr froh, wenn Stille ist. Aber ich mag es, wenn sie präsent sind. Und ich habe auch schon Taxifahrer erlebt, da dachte ich, na, der muss jetzt, das, der ist jetzt, ich weiß nicht, wie viele Stunden der schon unterwegs ist und der kriegt kaum mehr mit, dass da noch jemand ist. Und dann gibt's aber eben sehr viele Taxifahrer, die in dem Moment sehr präsent sind und dich einfach wahrnehmen. Und wenn es nur so ein Punkt ist, dass man mal kurz fragt, ist die Musik in Ordnung? Ja, oder möchten Sie was anderes? Ein ganz einfaches Ding, aber trotzdem fühlt man sich dann gesehen und somit auch respektiert. Und das schätze ich sehr. Insgesamt, nicht nur bei Taxifahrern.
Woher kommt deine Begeisterung für Kommunikation?
Naja, die kommt daher, dass ich, glaube ich, sehr früh verstanden habe, wie elementar wichtig sie ist. Denn über unser Wohlbefinden, also darüber, ob es uns gut geht, übrigens auch, ob wir gesund sind oder nicht, entscheidet im Wesentlichen ein soziales Fundament. Also viele Leute sagen ja, ich brauche eine gute Ernährung und ich muss Sport machen, um gesund zu sein. Und was aber wirklich nicht so, also das stimmt natürlich auch, aber der wichtigste Faktor für eine Robustheit und für auch langes Leben, tatsächlich messbar, sind soziale Beziehungen. Und diese werden eben gestaltet durch Kommunikation. Also Kommunikation formt Beziehungen und Beziehungen formen Lebensqualität. Und deswegen glaube ich, dass ich einfach die Mission habe, Menschen klarzumachen, wie wichtig das ist und wie sinnvoll es ist, sich mit Kommunikation auseinanderzusetzen.
Ja, da haben wir natürlich eine Menge Potenzial nach oben. Und das würde ich mir manchmal für unser Gewerbe halt einfach auch wünschen, dass wir mehr genau da reingehen, um eine gute, wertschätzende Kommunikation auch in einem Fahrzeug zu führen. Es geht ja auch nicht immer darum, dass ich dich jetzt zutexte, wenn du mit mir ins Auto einsteigst, gerade wo du gesagt hast, okay, du brauchst doch deine Phasen und Zeiten der Ruhe. Dann auch zu wissen, okay, jetzt habe ich einen Kunden, einen Fahrgast im Auto, da höre ich jetzt mal schön zu. Und wenn der gar nicht reden will, dann halte ich einfach mal meine Klappe und fahre einfach nur von A nach B.
Ja.
Wie kam es dazu, dass du Reden schreiben durftest und gerade ja im Bereich Politiker und Sportler bist du ja da sehr aktiv unterwegs? Wie ist der Weg dahin gekommen?
Pragmatisch, sehr, sehr pragmatisch. Ich habe Politik, Germanistik und Psychologie studiert. Was machst du damit? Ich habe einfach, glaube ich, ich liebe Sprache, ich liebe Formulierungen und ich kann mich, glaube ich, ganz gut in andere hineinversetzen. Und das zusammen ergibt, glaube ich, dann ein bisschen Potenzial, um Reden für andere zu schreiben. Das mache ich natürlich nicht nur, damit habe ich angefangen. Mhm. Und dann hat sich das immer so ein bisschen weiterentwickelt. Aber ich mag einfach Formulierungen. Und ich helfe Menschen gerne, die in Redesituationen geworfen werden, ja, die das möglicherweise auch nie gelernt haben. Du hast zwei Gruppen jetzt angesprochen. Politiker müssen sehr viel reden, ohne dass sie im Grunde genommen darin ausgebildet werden. Das sind ja ganz normale Menschen, die aus den unterschiedlichsten Bereichen des Lebens plötzlich dann möglicherweise ein Mandat bekommen und dann reden müssen. Oder Sportler, das ist noch intensiver. Das sind also, ich begleite Menschen, die dann meistens den sportlichen Zenit ja überschritten haben oder gerade dabei sind und sich dann auf die Karriere nach der Karriere vorbereiten. Und das sind zum Teil Spitzensportler, die haben ja manchmal 10, 15 Jahre nichts gemacht, außer ihren Sport, logischerweise natürlich, und auch nicht so viel mitbekommen von der Welt. Und die müssen dann plötzlich Reden halten und dann haben sie vielleicht Interviews gegeben, aber eine Rede ist ja nochmal ein ganz anderes Kaliber. Und dann werden die genauso nervös und haben genauso Angst wie alle anderen auch, egal wie prominent sie sind. Und da unterstütze ich sie dabei, das zu bestehen einfach.
Und auch im Bereich dessen, wenn die halt interviewt werden, geht es da auch schon
zum
los?
Teil. Also ich bin kein Medientrainer, aber natürlich kannst du rhetorische Fertigkeiten auch nutzen, um Interviews zu geben. Wobei, das sind Sportler und auch Politiker in der Regel natürlich schon ganz gut aufgestellt, weil das ihr Alltag ist, weil sie es jeden Tag machen.
Das hängt ja auch ganz vom Journalisten ab. Es gibt ja viele Journalisten, die einen dann da wirklich auch immer versuchen, in irgendeine Ecke reinzustellen und besondere Fragen zu stellen, wo man dann, wenn man nicht Erfahrung hat, glaube ich, auch ganz schnell ein anderes Bild nach außen bekommen kann, wenn ich da nicht gut unterwegs bin.
Guter Punkt. Und die Qualität des Gesprächs hängt im Wesentlichen von der Qualität der Fragen ab.
René, Gespräche. Ja, das ist ja dein Thema einfach, wofür du mit Begeisterung losgehst. Was ist denn so ein fantastisches Gespräch oder so ein Gespräch, wo du sagst, hey, Das ist voll im Flow, das macht richtig Freude, dort entweder zuzuhören oder involviert zu sein. Was sind so deine Top-Tipps für fantastische Gespräche?
Dialog bedeutet vor allen Dingen auch zuhören können. Das können die wenigsten. Das siehst du auch schon, wenn Menschen in ein Rhetoriktraining kommen, in eine Ausbildung kommen und man klärt so die Ziele, dann sind die Ziele, beziehen sich in 99% der Fälle immer da. Ich möchte überzeugen können. Ich möchte besser argumentieren können. Ich möchte besser reden halten können. Ich habe sogar sehr oft den Hinweis, naja, die anderen reden immer so viel. Wie kriege ich die denn mal in den Griff? Ich habe in meinen 25 Jahren ist vielleicht zweimal erlebt, dass im Rhetorikseminar jemand saß und sagte, ich möchte zuhören lernen. Und manchmal frage ich meine Seminargruppen, und das ist eine Frage, da wird es ganz still und es kam auch schon zu Tränen in den Augen, ist eine einfache Frage, aber die trifft viele, dass ich frage, wer hört Ihnen zu? Und das sind wir nicht gewohnt. Und wenn du einen Gesprächspartner hast, der dir sehr gut zuhört und du merkst richtig, hey, der hört mir zu, der versteht, was ich sage, der respektiert, was ich sage, auch wenn er vielleicht anderer Meinung ist, dann ist das ein unglaublich tolles Gefühl. Und wenn dazu noch Respekt und Offenheit kommt, also Offenheit im Sinne von, ja, ich bin bereit, aus einem Gespräch als etwas anderer Mensch rauszugehen, als der ich war, als das Gespräch begann, dann wird es, glaube ich, richtig interessant.
Das wünsche ich mir auch oft im Taxi, ne? Weil wir fahren ja auch wirklich ja, interessante Menschen durch die Gegend. Und da ist es natürlich auch schön, wenn ich was lernen kann dabei. Und da kommt ein neuer Mensch rein, den ich noch nie gesehen habe. Und der hat auch seine Geschichte, die er mitbringt. Und wenn ich dann ein guter Zuhörer bin, kann ich ganz, ganz, ganz viel lernen. Und die Taxifahrer, klar, die oder viele von denen haben natürlich oft das Bedürfnis, von sich zu erzählen. Manchmal auch darüber, ja, wie es gerade so läuft, ne, wie es Monitor aussieht, dass es noch viel mehr gehen könnte. Oder ich reg mich vielleicht über dich auf, weil du nur um die Ecke mit mir willst, ja. Und da sind so die Ansätze da, wo ich glaube, wo wir noch ganz, ganz viel lernen dürfen. Und da gehört einfach echt Zuhören dazu. Wir machen das auch ganz viel mit unseren Mitarbeitern, einfach zu zeigen, hey, zuhören ist das neue Reden eigentlich auch, ja.
Hast du eine praktische Übung, die Menschen, die sagen, ich habe Bock, mich im Zuhören zu üben, weil es ist vermutlich Muskel, würdest du sagen, es ist Muskel, den wir trainieren dürfen, wenn wir das denn wollen? Und wenn ja, welche Übung hast du dazu, um den regelmäßig zu trainieren?
Also zweierlei, es ist im Wesentlichen ist es eine Haltungsfrage. Also ich glaube, dass die meisten Menschen schon nicht mit der Haltung, ich möchte mit einer lernenden Haltung, wie du das gerade so schön beschrieben hast, oder mit einer radikalen Offenheit in ein Gespräch gehen, sondern meistens geht es ja darum, seine Positionen darzubieten. Und das heißt, das ist schon mal eine Haltungsfrage, mit der ich da reingehen muss. Eine Übung, eine klassische Übung, die ich in meinen Trainings sehr gerne mache, ist der kontrollierte Dialog, wo im Grunde genommen zwei Menschen, die in einem bestimmten Thema nicht einer Meinung sind, miteinander diskutieren dürfen oder müssen. Und bevor sie ihren Standpunkt darbieten, müssen sie den anderen Standpunkt immer kurz abholen. Also du sagst irgendwas zum Tempolimit, dann sage ich, du sagst also und wiederhole den Kern. Und erst wenn ich die Bestätigung bekommen habe, dann bringe ich meinen Standpunkt. So geht das immer hin und her. Und das Kuriose, das Schöne bei dieser Übung ist, abgesehen davon, dass sie anstrengend ist, was übrigens auch schon ein interessanter Hinweis ist, wir sind es offenbar nicht gewohnt, in einer Qualität zuzuhören, die es uns ermöglicht, das wiederzugeben, was der andere sagt, ist das eine Übung, die ich liebe, weil wir reden über sehr kontroverse Themen, also Themen, wo Menschen wirklich in Streit geraten, oft, ob das Russland ist, ob das Impfungen sind, ob solche Sachen, also wirklich emotional besetzte Themen, Migration, was weiß ich. Und wenn du so miteinander redest, deeskaliert das sofort. Also du hast im Seminar so eine Starbucks-Atmosphäre, obwohl es diese kontroversen Themen bearbeitet. Und das fasziniert mich immer wieder. Das wäre so eine Übung, die man ausprobieren könnte.
Also ich fasse es nochmal zusammen. Es ist im Grunde genommen die innere Haltung. Wie bereit bin ich, auf den anderen auch wirklich zuzugehen, wirklich so ja, offen zu sein und mich drauf einzulassen und einfach zuzuhören und nicht im Kopf irgendwas vorzubereiten, was ich sagen möchte, sondern einfach zuhören. Und wenn ich zugehört habe, würdest du sagen, auch den Raum zu geben zum Antworten? Ja, dass es eben nicht einen guten Dialog ausmacht, wer schneller was sagt, sondern wo es auch darum geht, mal ein paar Sekunden auch sich den Raum zu nehmen, um zu überlegen.
Also erstmal hast du ja jetzt quasi den kontrollierten Dialog schon angewendet. Das ist immer ein sehr schönes Gefühl für den, der gesprochen hat, weil er dann weiß, dass das angekommen ist beim anderen, was er gesagt hat. Übrigens gibt es da auch Studien zu mit Kellnern und Kellnerinnen, die zeigen, dass wenn eine Kellnerin die Bestellung des Gastes wortwörtlich wiederholt, dass sie bis zu 30% mehr Trinkgeld bekommt. Genau aus diesem Grund. Man fühlt sich gesehen, verstanden und damit auch respektiert. Also du kannst ja nur zuhören, wenn du dem anderen den Raum gibst, auch etwas zu sagen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Das heißt, ja, das gehört dazu, zu einem Dialog, nicht dadurch zu hetzen, wobei natürlich Zeit immer auch ein limitierender Faktor ist, das brauchen wir nicht leugnen, insbesondere bei einer Taxifahrt, ich meine, die endet ja irgendwann. Und ich halte es für sinnvoll, oftmals nichts zu sagen, weil dann hast du natürlich, lädst du den anderen ein, etwas zu sagen, oder aber auch Menschen entscheiden sich für Stille. Das heißt, wir erfahren ja ganz oft, weil das ist ja so eine beliebte Frage dann auch, die man sich als Taxifahrer stellen kann. Mag der Fahrgast jetzt Smalltalk? Mag er Deep Talk? Oder mag er seine Ruhe? Und das erkennst du ja, wenn du den Mut hast, einfach auch mal nichts zu sagen, weil dann stellst du es ja, dann kannst du den anderen kommen lassen und dann kannst du schauen, was er sagt. Also von daher, ja, natürlich musst du ab und zu auch mal die Klappe halten und das aushalten, dass man still ist. Ja.
Du hast ein schönes Wort eben verwandt, Deeskalation. Und das ist ja auch gerade bei uns, für unsere Hörer und Hörerinnen, ein riesengroßes Thema, dass wir ja hin und wieder auch mal wirklich Übergriffe in einem Fahrzeug haben. Und die entstehen meines Erachtens nach oft wegen fehlerhafter Kommunikation. Und da geht ein Wort ins andere, ne? Der Bayern-Fan, der vielleicht einsteigt und ich als der Fahrer bin vielleicht jetzt Dortmund-Fan und dann würde ich meinem Kunden, der jetzt einsteigt, nicht unbedingt auf die Nase binden, dass Dortmund viel, viel besser ist. Der hat vielleicht schon eine Pizza und eine Kiste Bier schon Indus. Dann gibt es de facto dort ein Problem im Auto. Und das sind auch immer wieder Themen, wo es wirklich ja nur um Worte geht. Und das Ergebnis ist manchmal fatal, was dabei rauskommen kann. Deswegen ist halt für dieses Gewerbe, finde ich, es so besonders schön, dass wir heute über diese Art und Weise der Kommunikation reden, weil wir auch damit den Menschen einfach helfen können, die im Auto sitzen. Das ist ein Werkzeug, was Taxifahrer und Fahrerin leider nicht beigebracht bekommen.
Ja. Ja, kurioserweise niemandem.
Ja.
Obwohl es so viele Berufe, dein Beruf oder Ärzte, eigentlich alle, ich sag mal, in dem Moment, wo du mit Menschen zu tun hast, in irgendeiner Form steht die Kommunikation ja im Mittelpunkt. Also ich kann mir eigentlich gar keinen Beruf mehr vorstellen, wo das keine Rolle spielt, aber da natürlich ganz besonders und unmittelbar.
Okay. Hast du dich schon mal in die Sackgasse manövriert durch Worte, wo du dann echt Probleme hattest, dort wieder rauszukommen?
Ach, das ist ein Grund, warum ich wahrscheinlich immer mehr über Kommunikation lernen wollte. Ich habe viele Beziehungen an die Wand gefahren, von Freundschaften über Partnerschaften. Und am Ende ist das tatsächlich ja doch immer auch ein kommunikatives Problem, weil wir Menschen nicht zur Telepathie fähig sind. Also das, was in uns vorgeht, das mag ja aller Ehren wert sein und toll sein, aber es überträgt sich ja nicht zwangsläufig auf den anderen. Und wie oft haben wir genau diese Situation, dass wir denken, Gottes Willen, wieso kann der das denn denken? Ich fühle doch ganz anders. Ja, aber dieses Gefühl muss ja irgendwie dann in Sprache umgesetzt werden. Und das gelingt natürlich ganz oft nicht und insbesondere auch mir ganz oft nicht. Und natürlich gibt es Sackgassen, in die ich mich manövriere und unter denen ich ja auch bis heute leide, wenn Kommunikation nicht funktioniert. Also ich denke gerade so im privaten Bereich, jeder, der Kinder hat, weiß das, wenn Kommunikation mit Kindern gelingt, macht das sehr zufrieden. Und wenn Kommunikation mit Kindern nicht gelingt, dann macht das sehr, sehr unzufrieden auch. Und das habe ich sehr oft erlebt.
Hast du da ein Fettnäpfchen vielleicht, was unsere Hörer interessieren könnte?
So klassisch Eltern-Kind-Kommunikation. Ich bin zum Beispiel so ein Vater, der sehr oft den Fehler macht, dass er Fragen stellt, wenn er Aussagen machen müsste. Ein Klassiker übrigens auch in der Erwachsenenwelt. Also dann fragst du, möchtest du nicht jetzt lieber mal das Zimmer aufräumen? Und dann sagen Kinder natürlich nein.
Ist ja klar.
Ja, aber wir Eltern denken immer, nur wenn ein bisschen Empathie, dann muss er doch drauf kommen, dass ich ihm jetzt, dass ich möchte, dass er das Zimmer aufräumt. Aber jetzt, das ist eine sehr ernste Sache. Das klingt so lapidar, ist überhaupt nicht lapidar. Denn was passiert? Natürlich sagt das Kind nein. Und jetzt kommt's. Ich akzeptiere das ja gar nicht. Sondern ich ignoriere eigentlich seine Antwort und sage, du räumst jetzt dein Zimmer auf, Kollege. Mhm. So, das heißt, wenn das Ergebnis feststeht, ist die Frage unfair. Mhm. Nochmal, weil es wichtig ist. Mhm. Wenn das Ergebnis feststeht, ist die Frage nicht in Ordnung. Ja, weder für Kinder noch auch in der Erwachsenenwelt. Auch für Mitarbeiter ist es nicht in Ordnung. Ja. Weil das machen wir oft, weil wir denken, komm, mit ein bisschen Empathie, die werden ja wissen, worauf es hinausläuft. Ja, komm. Aber nein, Kinder sind Freigeister und deine Mitarbeiter, die du noch nicht gebrochen hast, sind auch Freigeister. Ja. Und die natürlich sagen sie dann die Antwort, die ihnen im Kopf rumschwirrt. Und wenn wir die dann korrigieren, das ist nicht in Ordnung. Das heißt, wenn wir eine Aussage machen wollen, sollten wir es auch tun und keine Frage stellen. Das ist eins von so vielen Fettnäpfchen, auch in denen ich auch immer wieder lande. Mhm. Also ich meine das wirklich ernst, ich sage das sehr oft, ich bin genauso ein Kommunikationsdepp wie alle anderen auch. Ich kann misslingende Kommunikation nur besser analysieren.
Mhm. Ich würde das gerne nochmal zusammenfassen, was du gesagt hast, weil da waren einige Sachen dabei, die ich in Kommunikation sehr hilfreich finde. Nicht interpretieren, nachfragen, also aus dem Gespräch heraus, dass keiner... Du bist eher ich habe wahrgenommen, dass du in Gesprächen in Sackgassen möglicherweise nicht darüber gesprochen hast, was du wolltest. Könnte ich das so zwischen den Zeilen lesen? Und dass es für den anderen dann darum gehen kann, dass es nicht interpretiert wird, das Verhalten, sondern das nachgefragt wird.
Du musst es ja immer interpretieren. Also wir Menschen sind ja, also wir sind das Referenzsystem, das dann die Informationen abbildet, die auf uns zukommen. Das heißt, du wirst nie eine interpretations- und bewertungsfreie Beziehung oder Kommunikation haben können. Aber es ging mir darum, dass wir oftmals nicht in der Lage sind, das, was in uns ist, weil wir es manchmal auch nicht für nötig erachten. Also wir denken, ich liebe dich doch, das musst du doch merken. Aber das ist ja nicht der Fall. Also ein Kind oder die Lebenspartner, der Lebenspartner, die merken ja nicht zwangsläufig das, was du fühlst. Und das macht, glaube ich, viele Menschen so, und das hat nichts mit Interpretation zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, dass wir ja, dass wir das in uns tragen. Wir fühlen das, uns leuchtet das ein. Also da muss doch, ja, es muss doch connecten. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das beim anderen auch so ankommt. So. Und dass wir uns das ab und zu mal klar machen, dass das nicht unbedingt ausreichend ist fürs Kind, dass du das Kind über alles liebst, sondern du musst es dem Kind auch irgendwie vermitteln. Mhm. Und das ist Kommunikation.
Mhm. Okay, also aktiv ins Gespräch zu gehen. Dann der zweite Punkt, wenn es klar ist, was der andere tun soll, dann nicht eine Frage dazwischen zu schieben, sondern auch dort mit Klarheit eine Aussage zu treffen, was jetzt so der nächste Schritt ist, um dort einfach sich selber nicht in eine Sackgasse zu bringen.
Nein, es ist noch viel schlimmer. Also wenn etwas feststeht, also dein Kind soll etwas tun oder dein Mitarbeiter soll etwas tun, dann hat man ja mal vor Jahrzehnten gedacht, wenn ich jetzt frage und ein bisschen, dann kriege ich vielleicht das so hin, dass der andere selber drauf kommt, was er da machen soll. Ja, das ist in der Theorie sehr nett, aber in der Praxis ist das relativ schwierig. Und wenn das Ergebnis eines Gespräches feststeht, ist weder die Frage noch die Diskussion in Ordnung. Und es ist nicht nur eine Sackgasse für mich. Was passiert hier? Wir übertragen unseren Kindern oder Mitarbeitern einen Entscheidungsrahmen, den wir ihnen nicht zubilligen. Und wenn sie sich jetzt anders entscheiden, korrigieren wir die Entscheidung. Mhm. Was lehren wir dann unsere Mitarbeiter und unsere Kinder? Dass sie nicht in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und dann wundern wir uns, dass sie nicht unternehmerisch denken, dass sie nicht selbstständig sind, dass sie nicht selbstbewusst sind, dass sie immer darauf warten und so weiter Ansagen zu bekommen und denken, was ist los mit euch? Und da sind wir aber dran schuld. Also es ist nicht nur das ist richtig heikel eigentlich. Mhm.
Mega spannendes Thema, ja. Und mit den Kindern, da komme ich sofort ans Autowaschen, ne? Wo ich dann sage, Mensch, magst du nicht dein Auto mehr waschen oder so? Es können ja immer wieder ein bisschen hübscher werden. Ja. Und ja, genau die Fragen stellen wir dann, weil wir es nett machen wollen, nett verpacken wollen. Ja, das habe ich auch schon oft genug so gemacht, ja.
René, welche drei Fehler sollten UnternehmerInnen unbedingt machen, um ihre Mitarbeitenden und Kunden auf jeden Fall zu verärgern? Ja, es ist jetzt so ein bisschen.
Das ist die doppelte Verneinung. Da muss ich kurz mal drüber nachdenken.
Verneinung.
Naja, wir wollten ja ein bisschen Anspruch reinbringen in diese Runde. Ne?
Also übersetzt heißt das, also was kann man kommunikativ wahrscheinlich machen? Mhm. Und was sollte man dann eigentlich vermeiden? Also ich kann ja mal so ein paar Klassiker vielleicht. Fahrgast ist super emotional, regt sich über irgendwas auf, ob das Fußballergebnis ist oder keine Ahnung was. Und dann gibt es so ein paar typische Reaktionen, die manchmal nicht so hilfreich sind. Zum Beispiel die Bagatellisierung. Ach komm, ist doch nicht so schlimm. Das packen die noch hinten raus. Und keine Ahnung. Also da wird sehr schnell klein geredet. Der Impuls ist oft ein guter. Also wir wollen ja trösten irgendwie und wir wollen ja jemandem dann helfen auch so ein bisschen. Das Problem ist, die Bagatellisierung hilft ja nicht. Die Bagatellisierung bedeutet, dass wir, Respekt heißt den anderen sehen. Und die Bagatellisierung ist das Gegenteil davon. Also sie redet's weg. Das Problem ist, dass wir dann auch noch das Gefühl delegitimieren. Dann ist es ja doppelt schlimm. Also
stell dich nicht so an.
Genau. Der Ärger verschwindet nicht, nur weil wir es anordnen.
Wir pushen ihn.
Ja. Und gleichzeitig geben wir dem anderen auch noch das Gefühl, er sei falsch in dem Ärger. Ja, man müsste sich nicht ärgern. Das heißt, wir schieben dem das ja noch in die Schuhe. Und da ist es ganz hilfreich, nicht zu bagatellisieren. Das wäre zum Beispiel so ein Punkt, der die Menschen, glaube ich, sehr schnell, was hast du gesagt, verärgert. Ja, so. Also meistens dieses Wegreden, das ist oftmals, glaube ich, ein Problem. Dann, wenn wir die Konsistenz anderer in Frage stellen, das machen wir, glaube ich, auch. Das geht auch, glaube ich, ganz schnell. Was heißt das? Also Konsistenz heißt ja so diese Glaubwürdigkeit. Also wir stellen manchmal auch alles unwissentlich. Auch die Bagatellisierung ist oftmals nicht beabsichtigt. Dann stellen wir die Glaubwürdigkeit der anderen in Frage. Fahrgast wundert sich über den Preis und dann sagt der Fahrer, ja, aber Sie haben doch gesagt, die schnellste Strecke. War doch Ihre Idee. Ja, also dann bringen wir es manchmal so, dann untergraben wir so die Glaubwürdigkeit des anderen und danach wird ein Gespräch in der Regel nicht funktionieren, weil in dem Wort Glaubwürdigkeit steckt ja das Wort Würde drin, die sollte unantastbar sein, aber mit solchen Formulierungen kratzen wir genau daran und dann wird ein Gespräch immer schwierig. Also diese beiden Dinge, Bagatellisierung, wenn jemand emotional ist, und das Infragestellen der Glaubwürdigkeit des Gastes, das, glaube ich, sind zumal zwei Punkte, die man vermeiden darf.
Mich würden auch trotzdem noch mal so ein paar coole Tipps. Ich meine, du hast ja jetzt viel Taxi- und Mietwagen-Erfahrung. Also Mietwagen sind dann mehr die Fahrzeuge, die halt kein Taxischild drauf haben, die neutraler unterwegs sind. Wo wir einfach sagen können, mit deiner Erfahrung, was würdest du einigen mit auf den Weg geben wollen, wo sie mit ganz, ganz wenig kleinen Tipps, einfach ihre Gespräche im Taxi, im Mietwagen einfach besser führen können. Das Zuhören, glaube ich, war auf jeden Fall.
Zuhören haben wir schon gesagt. Ne?
Das war ein Riesending, ja.
Also ein paar kurze, knackige Geschichten. Also kurz sprechen, das ist schon mal. Auf den Punkt kommen, präzise sein. Menschen, die sehr wenig sagen, sehr viele Worte brauchen, sind uns suspekt. Menschen, die auf den Punkt kommen, die schätzen wir sehr, halten sie auch für viel glaubwürdiger und überzeugender. Es gibt sogar Untersuchungen, die zeigen, je mehr wir sagen, desto mehr Widerstände provoziert das beim Gesprächspartner. Also kurz, einfach. Wir benutzen Schopenhauer hat es mal so schön gesagt, gebrauche gewöhnliche Worte, sage ungewöhnliche Dinge. Die meisten tun es aber andersrum. Die sagen recht banale Dinge, aber bauschen das auf mit Worten, dass es dann irgendwie interessanter klingt. Also einfach mal gucken, Fachbegriffe, ich meine, in jeder Branche, auch bei euch gibt es Fachbegriffe, von denen der andere nicht unbedingt wissen muss, was das genau bedeutet. Und dann lieber einmal zu viel erklärt, als einmal zu wenig. Also kurz, einfach. Und was ich auch schön finde, ist, wenn man sich bemüht, es möglichst spannend zu machen, also möglichst unterhaltsam zu machen. Denn es ist ja tatsächlich so, dass wir uns auf eine Kommunikation nur dann einlassen, wenn es auch ein bisschen Freude macht. Und manchmal Anekdoten machen Freude, hast du schon gesagt, jeder bringt seine Geschichten mit, ja, und manchmal tauschen wir Geschichten aus. Und ein ganz einfacher Tipp, aber mit einem sehr, sehr hohen Wirkungsgrad ist, wenn man mal eine Geschichte erzählt, was einem da so passiert ist und stellen Sie sich vor, gestern hatte ich und so weiter, dass wir einfach das zum Beispiel in der Gegenwart erzählen. Also wenn wir Episoden erzählen und erzählen sie in der Gegenwart, dann wird es sofort bildhafter, sofort kann ich das viel besser nachvollziehen. Meistens erzählt man aber Geschichten in der Vergangenheit. Nur gestern kam ich mit dem Bus hier an, dann ging ich durch das Tor, belegte mein Zimmer und dann ging ich hinunter zum Abendessen. Dort sprach ich mit anderen Teilnehmern. Macht einen riesen Unterschied, ob du sagst, ich komme hier an, ich gehe durch das Tor, gehe erstmal auf mein Zimmer, stelle das Gepäck ab, dann gehe ich runter zum Essen und spreche mit den anderen Teilnehmern. Also wenn du etwas in der Gegenwart erzählst, wird es viel lebendiger.
Das muss man aber echt üben.
Das muss man üben, weil wir es in der Schule, warum müssen wir es üben? Weil wir es nicht gewohnt sind. In der Schule haben wir es anders gelernt. In der Schule haben wir gelernt, ne, Berichte immer in der Vergangenheit. Und was wir realisieren müssen, um gute Gespräche zu führen und Reden zu halten, ist, dass im gesprochenen Wort andere Gesetze gelten als im geschriebenen Wort.
Was dabei auch super schön ist, das Ergebnis. Wenn du als Fahrgast bei mir im Fahrzeug sitzt und ich kann dich mit so einer Geschichte begeistern, glaube ich, dass ich vielleicht nachher sogar ein bisschen mehr kriege als das, was auf meinem Taxameter steht. Nämlich, du steigst aus und fühlst dich gut unterhalten. Ja, und das ist auch das, was ich immer wieder an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich hier auch im Podcast immer wieder sage. Wir leben halt auch vom Trinkgeld, ähnlich wie in der Gastronomie. Mhm. Und dafür kann ich als der, der am Steuer sitzt und dich von A nach B fährt, ganz, ganz viel machen. Mhm. Und wir haben immer ganz viele Stimmen, die sagen, das klappt ja eh nicht, die Menschen geben kein Trinkgeld mehr. Das sehe ich gar nicht so. Und deswegen freue ich mich auch so, dass wir in diesem Gewerbe einfach ja einen neuen Schliff reinbringen können und genau mit so Sachen, die du uns hier erzählst, erfolgreicher sein können und auch viel zufriedener, weil ich gehe doch abends lieber aus meinem Taxi raus und habe ein paar tolle Fahrten gehabt, habe vielleicht auch ein paar wirklich kritische Kunden im Auto gehabt, wo ich das aber nachher toll gemeistert habe und die Kunden mit einer, ja, mit einem fröhlichen Gesicht bei mir ausgestiegen sind.
Total.
Ja. Danke für die Tipps schon mal bis hier.
Sehr, sehr gerne.
Und jetzt hoffe ich, meine lieben Hörer und Hörerinnen und Zuschauer, dass ihr das alles auch gut umsetzt. Genau.
Wir haben natürlich noch eine Frage. Eigentlich haben wir noch zwei Fragen, René. Manchmal gibt es ja auch so richtig brenzlige Situationen. Ja, auch mit Kunden, die dann einfach ins Taxi reinkommen, sich schon lauthals beschweren, manchmal auch rumpöbeln aus Gründen. Wie gehe ich damit um? Hast du da irgendwie so einen Quick-Fix, einen Quick-Tipp, wenn Taxifahrer, Fahrerinnen auf Kunden treffen, die echt unangenehm sind?
Wir haben schon mal gehört, wie man es nicht macht. Also bagatellisieren, bleiben lassen, jetzt regen Sie mich nicht so auf, jetzt beruhigen Sie sich mal. Ja, das ist wie so Deckel auf Korn ins Wasser halten. Verschlimmern ist auch keine gute Idee. Also das machen auch einige intuitiv. Die sagen, um Gottes Willen, da würde ich aber auch durchdrehen. Scheiß Politik. Das ist verschlimmern, das ist auch nicht so richtig. Manchmal hilft es einfach, auch hier gesehen zu werden. Respekt, Rückschau, zurückblicken. Respekt heißt den anderen sehen. Und da mal kurz, um Gottes Willen, was ist denn passiert? Sie sind ja richtig, was ist denn los? Und jetzt erzählt er, ja, mir wurde was versprochen und ich sollte das jetzt mitnehmen zum Kundentermin und es ist nicht da und jetzt muss ich präsentieren ohne meine Unterlagen oder so. Und dann kann man, wenn man möchte, auch noch ein bisschen Empathie geben. Und jetzt sind sie sauer, weil sie sich da mehr Zuverlässigkeit gewünscht hätten oder sowas. Ja? Also, dass man kurz sich mal da hineindenkt einfach. Und selbst wenn man falsch liegt beim Hineindenken, sagt dann, nee, Zuverlässigkeit, darum geht's mir nicht. Es geht darum, dass ich das nicht gelernt habe und jetzt bin ich nackt. Ja. Und das hilft manchmal schon, das Gefühl mal zu sehen, das deeskaliert immens. Ja, also Menschen, die mit einer starken Emotion irgendwo sind, aber die Emotion nirgendwo ankommt, nirgendwo gesehen wird, die echauffieren sich eigentlich immer mehr noch.
Ja, ist ja wie ein kleines Kind, wenn es schreit und du nicht hingehst und dann wird es halt immer lauter und lauter. Und
bis du dann irgendwann richtig reagierst, genau.
Ja, ganz genau. Also wirklich zuhören mit Interesse, einfach auch den anderen wahrnehmen und häufig kocht sich sehr dann automatisch auch runter, weil es geht ja in bestimmten Situationen einfach auch darum, die Dinge mal rauszulassen. Und das wäre jetzt ein Tipp, wo du sagst, hey, in brisanten Gesprächssituationen ist das was, interessiert
fragen,
euch für den anderen.
Fragen, was genau passiert Empathie. Ist, was ist eigentlich los und dann die Emotion abholen, wenn du so möchtest. Ja. Mhm.
Macht es für dich nochmal einen Unterschied, ob ich in einem Taxi sitze und den Mensch gegenüber sehe, der mich da vielleicht gerade angreift? Weil ich denke jetzt auch an unsere Disponenten, Disponentin, die natürlich am Telefon sitzen, was ja nochmal oft eine andere Situation ist. Da kann ich jetzt nicht mit Charisma kommen. Das sieht man am Telefon halt nicht so gut.
Ja, funktioniert aber genauso. Also, wie gesagt, wenn ich irgendwo anrufe und bin stinksauer, weil ich eine Zeit vereinbart habt und ihr seid nicht da.
Ja.
Dann ist es auch hier ganz wichtig, nicht sofort in Lösungen zu gehen. Das machen viele. Ja, ich schicke einen neuen Fahrer, der ist in 7 Minuten da. Hm. Da geht man sehr schnell in die Lösung, sondern da auch mal ganz ist, da kostet nicht viel. Ich weiß, ihr habt alle keine Zeit, aber es kostet nicht viel, dann kurz zu sagen, wo stehen Sie denn genau? Und Sie hatten ein Taxi bestellt, jetzt sind Sie stinksauer, weil das muss ja verbindlich sein.
Hm.
So, das reicht schon. Hm. Und dann kann man sagen, okay, dann
jetzt komme ich in die Lösung.
Also bevor ich in die Lösung gehe, ab und zu mal noch, wie gesagt, Respekt zollen. Ja, also im wahrsten Sinne des Wortes.
Den Fehler anerkennen, ja, dass bei uns was schiefgelaufen ist.
Den anderen sehen, ihn sehen, genau. Mhm. Ja.
Ja, fein.
Kundenbeschwerden hatten wir auch noch mit drin. Ne, welchen Geheimtipp hast du bei Kundenbeschwerden? Vielen Dank, René. Da waren sehr viele konkrete Tipps dabei, für den Alltag auch umzusetzen. Ich würde noch mal so ein paar Schlagwörter zum Schluss reingeben. Zuhören, Empathie, wahres Interesse, Respekt, Haltung, auch innere Haltung, dafür auch bereit zu sein, in Kommunikation zu gehen. Sowohl die Gespräche, die wir als angenehm empfinden, als auch die Gespräche, die wir als unangenehm empfinden. Und dort einfach mit einer inneren Haltung des, ich bin bereit, mich um die Herausforderung einfach auch zu kümmern.
Und Kommunikation kann so einfach sein, wenn man weiß, wie sie funktioniert.
Und wenn man übt tatsächlich, ne? Also ich glaube, es ist so einfach ist es nicht. Das merken wir im Alltag immer. Hm. Also Erkenntnis, Haltung und dann ganz viel üben. Und vor allen Dingen nicht ins Boxhorn jagen lassen, wenn es mal nicht funktioniert.
Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für deine Zeit, dass du auch unserem Gewerbe mal deine Stimme gegeben hast. Und ja, jetzt hoffen wir einfach, dass wir in die Umsetzung gehen und Menschen, die dort besser werden wollen, mit Begeisterung zu kommunizieren, die können natürlich auch an dich kommen. Ja, hatte ich schon mal das Glück und auch die Erfahrung machen dürfen, bei dir in einem Workshop zu sein, was mir echt viel Freude gemacht hat. Und da kann man eine ganze, ganze Menge lernen und man geht auch mit riesen leeren Koffern nach Hause, die man dann zu Hause füllt, indem man nämlich ganz viel üben muss. Und ich glaube, das Feld, wo wir unterwegs sind, hat ganz viel Raum für Übung.
Voll.
Ja, und von der Seite ganz, ganz herzlichen Dank.
Sehr, sehr gern.
Babette.
Danke euch.
Vielen Dank, René.
Okay, an dieser Stelle sage ich mal, wie immer, Horido an alle. Gute Umsätze und bis zum nächsten Mal.